Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4 und 5 lesen wir. Da ihr zu ihm, zu Christus gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Im Vers 4 erkennen wir schon, wer angesprochen ist. Das sind die Menschen, die zu Christus gekommen sind und ihn als Heiland und Herrn erkannt haben. Also nicht nur als Heiland, sondern als Heiland und Herr, so wie die ersten 3000, die sich an Pfingsten bekehrt haben. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers, glaube 36 ist es. Die haben ihn als Heiland und Herrn, beziehungsweise sogar in der anderen Reihenfolge aufgenommen, als Herrn und Heiland. Das sind die, die ja auch hier der Petrus in Vers 4 erwähnt. Und im Vers 5 wird dann auch gesagt, wozu die, wenn sie errettet wurden, auf dieser Erde belassen wurden. Nämlich, sie sollen sich zu einem geistlichen Haus und zu einem heiligen Priestertum auferbauen lassen. Als lebendige Steine. Und der Zweck, das Ziel wird uns in diesem Vers auch genannt, nämlich um geistliche Opfer darzubringen. Und bei geistlichen Opfern oder Opfer fällt mir dann immer gleich der Römer 12, Vers 1 ein, wo Paulus ermahnt, angesichts der Barmherzigkeit, dass die Gläubigen ihre Leiber zum Opfer darbringen sollen, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und gesagt wird, das ist der vernünftige oder geistliche Gottesdienst. Und da stellt sich dann die Frage, wenn wir das jetzt annehmen, glauben, dass es so ist, wie geschieht das denn? Wie macht Christus das? Die Antwort ist eigentlich einfach. Durch den Heiligen Geist. Das war ja in der Predigt an dem Vermächtnis von Jesus Christus, hat er uns das ja hinterlassen, dass er uns nicht allein lässt, nachdem er jetzt zur Rechten Gottes sitzt, sondern dass er den Beistand, den Heiligen Geist gegeben hat, in uns als Wiedergeborene lebt, um das zu vollbringen, um das darin uns Hilfe zu geben, das zu tun, was er sagt. Und da sehen wir in diesem gleichen Kapitel, beziehungsweise erkenne ich eine dreifache Hilfe des Heiligen Geistes und im gleichen Kapitel 2 Punkte und zum dritten kommen wir dann am Schluss der Predigt. Hier sehen wir in Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Der Heilige Geist hilft uns, diese Hinterlassenschaft auszuräumen. Ich habe 23 Jahre in dem Fleisch gelebt, mit der Bosheit ein eigenwilliges Leben gelebt zu haben, ein selbstsüchtiges Leben, das dem Prinzip gefolgt ist, nehmen ist seliger als geben. Das ist vor Gott Bosheit. Und die ist nicht automatisch weg, als ich mich bekehrt habe. Das ist das Erbe des Fleisches in mir. Und jetzt sagt das Wort, das sollen wir ablegen. Jesus hat mir ein wirklich neues Leben gegeben, ein neues Lebenshaus, eine neue Stellung vor Gott, als ich wiedergeboren wurde. Aber die Einrichtung darf ich erneuern. Und das ist nicht ein Schalter umkippen, sondern das ist ein Lernprozess. Und hier sagt Petrus, legt das ab. Sonst könnt ihr nicht ein geistliches Haus sein. Sonst werdet ihr gehindert, lebendige Steine zu sein. Wenn das in eurem Leben noch vorhanden ist, geschieht kein Wachstum. Sondern Wachstum geschieht, wenn ich begierig bin nach dem Wort Gottes. Das ist der zweite und dritte Vers. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Dann gibt's doch einen dritten Vers, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wenn ihr wirklich bekehrt seid, wenn ihr wirklich von Gott wiedergeboren seid und seine Freundlichkeit gemerkt habt, dass er euch vom Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes, des Herrn Jesus Christus, versetzt hat. Und da ist er nicht nur Heiland, sondern da ist er auch Herr. Und wie machen wir das, dass wir begierig nach dem Wort sind? Und ich möchte diesen zweiten Punkt vertiefen, begierig nach dem Wort Gottes sein, anhand einer Illustration. Silas, noch das nächste Bild, diese Illustration bitte. Die Handillustration, die ist jetzt hier auf Rumänisch, aber das macht nichts. Ich habe nicht mehr jemand gefunden, der mir hilft, es aufs Deutsche zu transformieren. Das ist einfach, das ist verständlich, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen können. Nämlich zum Ersten mit dem kleinen Finger. Und das betrifft das Hören. Ausire heißt Hören auf Rumänisch. Das ist der kleine Finger. Und das ist eigentlich das, an das wir gewohnt sind, das Hören des Wortes Gottes. Davon leben wir hauptsächlich, von der Predigt. Ich bin jetzt 49 Jahre gläubig. Jetzt runde ich mal auf 50 auf und habe pro Jahr circa 40 Predigten gehört. In der Gemeinde, in drei verschiedenen Gemeinden. Das sind 2000 Predigten. Das bin ich gewohnt. Aber in dem Wort hören steckt ja auch noch etwas anderes. Nämlich das, was Jakobus sagt. Seid nicht nur Hörer allein, sondern Täter. Gehorcht dem, was Gott sagt. Jetzt ist es eine Tatsache, dass von dem vielen, was wir hören, nur ein ganz geringer Prozentsatz in unser Herz fällt. Und dazu kommt ja noch, dass wir viel Schrott auch hören. Dass wir viel hören im Zeitalter des Internets und der Verfügbarkeit von Informationen, dass unsere Konzentration schwächt. Ich erinnere mich noch, als ich mich bekehrt habe mit Inge zusammen, das war uns ein Anliegen, in die Gemeinde zu gehen. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann sind wir am Montag gefahren. Wenn wir 2 Wochen unterwegs waren und sind am Samstag zurückgekommen, dass wir nur einmal die Predigt versäumten. Heute fahren die Menschen und die Christen auch am Freitagabend schon in den Urlaub und kommen am Sonntagabend zurück. Wenn sie 2 Wochen weg sind, versäumen sie 3-mal das Hören einer Botschaft von Gott. Man gleicht es dann aus durch Internet. Kürzlich hat mir mein Bruder gesagt, also ich lese nicht, sondern ich höre. Es gibt so wunderbare Predigten im Internet. Und deswegen kommt er morgens nicht raus aus dem Bett, weil er abends lange Internetpredigten hört. Das ist der kleine Finger. Das Wort sagt drüber, Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung muss aus dem Wort Gottes kommen. Wenn die nicht aus dem Wort Gottes kommt, dann wird nicht der Glaube gefördert, sondern der Aberglaube. Und deshalb hat diese Illustration noch weitere Finger, nämlich den Ringfinger. Der Ringfinger, der, oder hier auf Rumänisch, Citire, heißt lesen. Das Wort Gottes lesen. Und da habe ich in die Gruppe ein Fragezeichen gemacht. Beziehungsweise nicht ich, sondern Raswan hat mir das gemacht. Und da stelle ich jetzt die Frage, wer von euch kann mir ein Wort sagen aus der Schrift, wo es heißt, dass wir das Wort lesen sollen? Ja, das Vorlesen. Ja, er sagt sogar, dass den Kolossern sagt er, dass der Brief an sie, an die Kolosser, auch in Laodicea gelesen werden soll. Und umgekehrt, den Brief haben wir nicht mehr, von Laodicea soll in Kolosse gelesen werden, vorgelesen. Aber lesen heißt, ich gehe in dieses Wort hinein und nehme das Wort visuell auf. Es gibt 2 Stellen, oder ich habe jedenfalls 2 Stellen gefunden, wo etwas zum Lesen gesagt wird. Die eine schauen wir uns jetzt gleich an, nämlich im Alten Bund, Habakuk Kapitel 2. Habakuk ist nicht so leicht zu finden, gehört zu den kleinen Propheten. Wer nachschlagen möchte, der kann, Habakuk kommt nach Micha und dann kommt Nahum und dann kommt Habakuk und das nächste Buch Zephania. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers gesagt in Bezug auf das Lesen, nämlich den Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Das ist die Schlachterübersetzung. Und dann frage ich mich, was heißt es geläufig lesen? Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann mache ich ein kleines Bibelstudium, hole mir eine andere Übersetzung her, gehe zu Luther und Luther sagt: Schreibe die Vision auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Und dann frage ich mich, wie funktioniert das, wenn ich irgendwo vorüberlaufe an diesem Buch, kann nichts da lesen. Also gehe ich in eine andere Übersetzung. Und zwar, manche meinen, dass das die nächste am Urtext ist. Hebräisch kann ich nicht, also muss ich mich mit James, mit King James Version begnügen. Und dort steht, ganz interessant, Sarah, dort steht, dass derjenige läuft, der es liest. Also schreibe das auf eine Tafel, dass derjenige in die Gänge kommt, wenn er diese Vision liest. Super Übersetzung. Dass wir das tun, was Gott uns sagt. Und zwar, weil er ganz persönlich zu uns sprechen möchte durch sein Wort. Dadurch, dass wir das lesen. Und der Ringfinger sagt: Treue, treu lesen. Ich füge hinzu: täglich. Dann kommen wir, übrigens die Geschichte des Lesens ist ja die, dass im Alten Bund ganz nur in der Synagoge das Wort Gottes aufbewahrt wurde und dass es vorgelesen wurde. Im Neuen Bund bis zum Buchdruck es gar nicht möglich war, dass man die wenigen Manuskripte in die Hand bekam, die es da auch gab. Und die Revolution nicht nur durch den Luther, der das Wort in das Deutsche übersetzt hat, der es natürlich vorliegen hatte, sondern auch durch den Gutenberg, der die Druckerpresse erfunden hat, so dass wir erst seit dem Zeitpunkt dieses Buch in der Hand halten können und selber lesen können. Die katholische Kirche, die hat bis 1956 verboten, dass dieses Buch gelesen wird. Sie sagte, die Idioten, also Laien, die verstehen das sowieso nicht. Die können das nicht erklären. Diese Günther hat uns ja einige der Dogmen von der katholischen Kirche auch aufgezeigt. Die können nicht erklären, diese Dogmen, die da in diesem Buch auch drin stehen. Ich bin zur Kommunion gegangen, als ich 1962, da war dieser Bann aufgehoben, hat mir meine Mutter eine heilige Schrift geschenkt. Wisst ihr, was mit der passiert ist? Im Buchregal verstaubt. Lesen ist der Ringfinger. Und dann kommen wir zum Mittelfinger. Und der Mittelfinger, der sagt: studieren. Also das ist auch leicht hier im Rumänischen zu erkennen. Studio, studio. Aber die Bibelstelle ist nicht so leicht zu verstehen. Fapte. Im Rumänischen heißt Fapte Handlung oder Handlungen. Die Handlungen der Apostel. Bei uns heißt Apostelgeschichte. Vers 17 steht, Paulus kommt von den, der wird bei den Thessalonichern, bei den Juden in Thessalonich weggejagt. Da kommt er nach Borea. Und dort findet er Juden, die waren edler gesinnt als die in Thessalonich. Was haben die gemacht? Die haben in der Schrift im Alten Testament geforscht, ob das, was Paulus über Christus sagt, stimmt, dass er der Sohn Davids war, der Messias. Mehr wird uns von den nicht berichtet, von den Juden in Borea. Aber das Prinzip wird deutlich, wir sollen das studieren. Und wir haben schon jetzt ein ganz knappes Studium gemacht mit Habakuk 2, Vers 2. Und es gibt 13 Argumente in der Bibel, die uns auffordern, das Wort Gottes zu studieren. Und Voraussetzung ist natürlich für das Studieren, dass wir lesen. Dass wir es auch lesen. Und wer diese 13 Argumente sich mal anschauen möchte und ein kleines Bibelstudium machen möchte, ich habe sie hier unten auch aufgelistet, der kann auch zu mir kommen, dann kann ich ihm das zeigen. Oder wer sogar mal tiefer in ein Evangelium reingehen möchte, das verschenke ich, das Evangelium des Markus mit dem Kommentar der Wuppertaler Studienbibel oder das andere Buch, der erste Teil des Johannesevangeliums, Kapitel 1 bis 10. Wer das mal studieren möchte anhand dieses Kommentars und hinten in dem sogenannten Seelsorgeraum, der meistens verschlossen ist, da gibt es noch andere Kommentare, der kann da mal einmal im Monat vielleicht an einem Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag kann sich da mal zurückziehen und anfangen zu studieren, was Gott sagt. Also die zwei Kommentare, die Kommentarbücher verschenke ich. Wir haben gesagt, lesen und studieren gehören eigentlich zusammen. Die sind miteinander sehr stark. Da bleibt etwas hängen vom Wort Gottes. Wir können so gesinnt sein wie die von Borea, die Bibel studierten. Und wachsen zu lebendigen Steinen hin. Zum heiligen Priestertum, wozu wir auch bestimmt sind. Und dann kommen wir zum Zeigefinger. Der sagt etwas zum Auswendiglernen. Etwas, was, ich habe mal gesagt, unmodern zur Zeit ist, aber unmodern trifft es eigentlich nicht, sondern das wird am meisten vernachlässigt. Auswendig lernen. Die Bibel gibt aber einen Grund dafür, warum wir auswendig lernen sollen. Und zwar steht der in Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Das ist ein starkes Argument von Gott. Und wenn er solche starke Argumente gibt, Wer hält uns ab, das dann zu tun? Und ich habe noch ein starkes Argument, das so nicht sofort erkennbar wird. Ein Argument des neuen Bundes. Mit dem Zeigefinger zeigen wir anderen den Weg zu Gott. Mit dem Zeigefinger zeigen wir Mitgläubigen das, was Gott sagt und wir erkannt haben. Lehrt einander, heißt es in Kolosser 3,16. Und wenn du unterwegs bist, unter Kollegen, Nachbarn, Mitschüler, mit diesem Anliegen im Herzen, ich möchte ein Botschafter an Christi Stadt sein, dann solltest du diesen Vers zum Beispiel im Herzen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann kannst du deinem Kollegen, wenn du ein bisschen warm geworden bist, natürlich mit ihm und nicht nur Smalltalks-Beziehung hast, sondern auch über das Leben reden willst, kannst du den fragen, weißt du, dass dein Name schon in der Bibel vorkommt? Hä? Ja, genau. Ich habe jetzt meine Bibel nicht dabei, aber ich kann sie mal mitbringen, dann zeige ich es dir. Da steht Kurt drin. Ich habe jetzt halt willkürliche Namen rausgenommen. Ja, und dann kannst du ihm das zeigen. Wo steht es, dass Gott die Welt so geliebt hat? Eigentlich wisst ihr es alle, aber ihr wollt es bloß nicht sagen. Johannes 3,16, ja, das ist der Kern des Evangeliums, den das Johannes-Evangelium Johannes uns hinterlassen hat. Dann kannst du ihm zeigen, guck mal, da steht das. Und du darfst sogar deinen Namen da einsetzen. Der hat nicht nur die ganze Welt geliebt, sondern auch dich, Kurt. Und dann heißt es, so sehr hat Gott Kurt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass wenn Kurt an ihn glaubt, nämlich Jesus Christus, er nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das zweite Argument, dass wir das Wort Gottes im Herzen haben, damit wir dann, wenn sich jemand bekehrt, den auch in das ganze Evangelium führen können, nämlich in der Jüngerschaft, weil dann geht ja eigentlich das Leben erst los. Die Errettung ist ja nicht das Endziel, das Gott hat mit einem Bekehrten. Und dann kommen wir noch zum Daumen. Der stärkste Finger. Der Daumen heißt nachsinnen. Meditare. Vorher memorare und jetzt meditare. Nachsinnen, um danach zu tun. Und der Psalm 119, Vers 97 sagt, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Dein Wort so lieb, dass ich darüber nachsinne den ganzen Tag. Und das geht. Da kann man reinwachsen. Und dann haben wir dann noch die Handfläche. Übrigens, wenn du diese fünf Finger gebrauchst, dann hast du nicht das Wort im Griff, sondern dann hat das Wort dich im Griff. Und dann gibt es noch die Handfläche, und das ist der zweite Vers, wo gesagt wird, dass wir das Wort lesen sollen. In der Apokalypse, was ist denn das? In der Offenbarung beginnt hier Johannes, die Offenbarung Christi an Johannes, beginnt der Johannes, wir hatten es schon im Abendmahl, mit einem Vers, der Vers 3 im ersten Kapitel, mit glückselig. Glückselig, und wir lesen den Vers. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Glückselig. Natürlich meint jetzt hier das Wort zuerst einmal die Offenbarung, diese Weissagung, aber eigentlich auch die ganze Heilige Schrift, die circa 100 nach Christus zusammengestellt wurde durch den Heiligen Geist und die wir heute in den Händen halten dürfen. Das ist ein Vorrecht, dass wir glückselig sind, wenn wir die lesen, diese Schrift, und studieren und auswendig lernen und nachsinnen darüber und nicht nur hören. Und jetzt komme ich noch, also wir hatten, dass der Heilige Geist hilft uns, das Alte abzulegen. Er hilft uns, begierig nach dem Wort zu werden. Und drittens, und dann bin ich auch schon am Ende, lebendige Steine in dem geistlichen Haus Gottes, nämlich ein heiliges Priestertum zu sein im neuen Bund. Christus zu repräsentieren. Und dazu noch die Stelle Hebräer 13. Das steht einige Seiten vor der Offenbarung. Hebräer 13. Vers 15 und 16. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Beständig ein Lobopfer darbringen. Am Sonntag im Abendmahl. Das genügt nicht Gott. Das genügt Gott nicht. Beständig ist eigentlich alle Zeit. Beständig ist alle Zeit. Jeden Tag. Dass wir seinen Namen bekennen. Herr Jesus Christus, dich liebe ich, meine Stärke. Hat David gesagt, aber nicht den Namen Christi, sondern Herr. Und er hat geglaubt, dass dieser Herr, Abba, Vater, den er herzlich lieb hat, einen Erlöser für seine Sünden schicken wird. Und ich darf das sagen heute, weil ich fast 2000 Jahre zurück glaube, dass dieser Herr Jesus Christus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und ich darf ihm ein Lob bringen, täglich. Das ist die Frucht der Lippen. Und dann geht's weiter in Vers 16. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wohlzutun, tun, das was Gott sagt. Das Miteinander in der Gemeinde zu leben, in diesem geistlichen Haus. Die lokale Gemeinde ist das geistliche Haus, das Petrus hier meint. Das ist nicht irgendeine universale Gemeinde im Himmel, sondern das soll ganz konkret werden. Einander ermutigen mit diesem Wort, indem wir Gott loben und mit und wohltun unserem Bruder und unserer Schwester. Das ist Reden und das mitzuteilen, das habe ich mir sagen lassen, heißt im Griechischen kommunikare. Das heißt kommunizieren. Über Christus zu reden untereinander in diesem geistlichen Haus, mitzuteilen, was er durch sein Wort mir gezeigt hat. Das Leben des Herrn Jesus Christus sichtbar machen. Das ist der Wunsch des Herrn. Solche Opfer gefallen ihm wohl. Das ist der vernünftige geistliche Gottesdienst und das ehrt ihn. Amen.